Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Israel war zur Zeit Jesu in einer Krise. Es gab Armut und Arbeitslosigkeit, vor allem auf dem Land. Israel war besetzt von den Römern, beherrscht von einem fremdstämmigen Herodes, der ein grausamer Herrscher war. Es gab Terrorismus. Die Terroristen hießen damals Zeloten. Und auch die Religion, in deren Mitte der Tempel stand, war im Niedergang begriffen. Weil sich das Gesetz durch den hellenistischen Einfluss, den es gegeben hatte, weil man nicht mehr in der Freiheit nach dem Gesetz leben konnte, wie man das eigentlich gewollt hatte. Also Krise, religiös, wirtschaftlich, politisch. Und entsprechend gab es die Hoffnung und die Erwartung, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt, sondern einen Retter sendet. So wie er das in der Geschichte Israels immer wieder getan hatte. Zu den hebräischen Sklaven in Ägypten kam Moses als der, der sie aus der Sklaverei und von den Fleischtöpfen Ägyptens befreite. Und so wird auch jetzt ein Retter erwartet, von dem wir ja in dem Evangelium hören, wie man sich den vorstellt, der den Thron seines Vaters David bekommt und dann über das Haus Jakob, über Israel in Ewigkeit herrscht. Man stellte sich die Rettung in erster Linie als ein von Gott gegebener, aber irdischen Wohlfahrtsstaat vor, autonom, also raus mit den Römern, ein Friedensreich, ein ewiges Friedensreich, in dem Gerechtigkeit und Wohlfahrt herrscht. Von den Dingen träumen auch wir. Nur war Jesus dieser Retter nicht. Er endet hinausgestoßen und gekreuzigt als Gotteslästerer, und er hat auch die Geschichte nicht so gewendet, wie das die Erwartung war. 70 nach Christus wird der Tempel zerstört und die Bewohner, die meisten, umgebracht. Wer fliehen kann, flieht ins Ausland. Und seitdem, oder bis nach dem Zweiten Weltkrieg, leben die Juden zerstreut um ihre Synagogen, dezentral. Jesus hat etwas anderes gebracht. Er hat das Grundverständnis des Menschseins verändert. Der Jude, der Israelit, der nach dem Gesetz lebte, mit Gott lebte, in Gottes Bund lebte, der ihm Segen verheißen hat, starb und kam in die Scheol, in ein Schattenreich. Seine Existenz war beendet. Was Jesus uns bringt, ist, dass wir Person sind. Und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite natürlich irdischer Mensch sind, dessen Leben irgendwann enden wird, der sterben wird, der aber auf der anderen Seite als Person gleichzeitig in die Sphäre Gottes gehört. Und daher ewig sein wird. Also Jesus verheißt uns nicht unmittelbar ein glückliches Leben und Wohlstand und Vergnügen. Aber er zeigt uns einen Weg zum Personsein, der uns erlaubt, schon jetzt in der Sphäre Gottes im Himmel zu leben. Es gibt ja Adventslieder, wo davon gesprochen wird, dass der Himmel aufgeschlossen wird, der wird durch Jesus überhaupt erst eröffnet. Durch ihn besteht die Möglichkeit, in der Sphäre Gottes zu leben. Und das bedeutet zum Beispiel, um es mit der Bergpredigt zu sagen, dass man sein Leben auf felsigen Untergrund gebaut hat. Was heißt denn Person sein? Person sein heißt, dass man sich selbst in Bewusstheit und Freiheit besitzt. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Denn jeder, der ein bisschen hinschaut oder sich kennt, weiß, dass es viele Situationen gibt, in denen anderes uns besitzt. Also der Wunsch, unbedingt dies und dies haben zu müssen, der sich manchmal bis zur Sucht steigern kann. Oder wenn uns unsere Gefühle übermannen, wir Wut kriegen und dann aus der Wut heraus gar nicht handeln müssen, weil wir gar keine Möglichkeit mehr haben, uns einzukriegen. Also unsere Freiheit ist sehr übersichtlich. Zur Einschränkung dieser Freiheit gehört auch, dass wir irgendwie sozusagen streben müssen nach Dingen, die wir uns vorstellen, von denen wir glauben, dass wir sie unbedingt zum Leben brauchen. Und hinter diesem Streben müssen steht letztlich eine Angst, dass wenn wir das nicht kriegen, dass wir dann uns irgendwie nicht aushalten können oder vielleicht unglücklich werden oder wie auch immer. Also wir sind nicht so frei, auch wenn wir in einer freiheitlichen Demokratie leben, aber wir sind von innen heraus nicht frei. Wir sind vielfach gebunden. Und was Jesus uns verheißt, ist ein Weg innerlicher Befreiung. Eine Befreiung, die uns bei uns selbst ankommen lässt, so wie wir wirklich sind. Die Unfreiheit, in der wir leben, die verhindert, dass wir der Mensch sind, der wir in Wahrheit sein könnten, weil wir ja etwas leben müssen, wozu die Unfreiheit uns zwingt, was wir in Wahrheit nicht selbst sind. Bei diesem Weg der Befreiung zu uns selbst, den Jesus uns lehrt, den Weg der Personwerdung, spielen Grenzen, auf die wir im Leben immer wieder treffen, eine ganz besondere Rolle. Grenzen, das ist etwas, das sind Situationen, die nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Und wenn wir an dieser Grenze aushalten, haben wir die Chance, unser Wünschen, das, was uns antreibt, was also auch nochmal hinter unserem Wünschen steht, haben wir die Chance, das kennenzulernen. Zu merken, was uns da wirklich bewegt, worum es uns hintergründig wirklich geht. Aber das ist an der Grenze eben nicht angemessen. Es geht halt nicht. Und dann müssen wir das, was wir eigentlich gerne würden und möchten, was aber halt der Wirklichkeit nicht entspricht, dann müssen wir das loslassen. Und mit diesem Loslassen zusammenhängt eine ganz besondere Erfahrung, nämlich leben zu können, auch ohne dass sich erfüllt, was wir auch hintergründig begehrt haben. Und das bedeutet, dass wir an der Stelle von diesem Begehren oder Wünschen ein Stück frei werden und uns befreit erleben. Befreit zu der Person, die wir wahrhaft sind. Wir haben erkannt, was uns bewegt. Wir sind unserer selbst bewusst geworden und sind von dem, was uns da knechtet und uns zwingt, uns dies und dies zu erstreben, ein Stück freier geworden. Wir sind mehr bei uns selbst angekommen. Wir können etwas mehr aus unserem eigenen Grund leben, so wie wir wirklich sind. Aber unser Grund ist der Grund aller Wirklichkeit. Wir begegnen in jedem Schritt der Personwerdung, begegnen wir Gott. In der Lesung war davon die Rede, dass durch Jesus jenes Geheimnis offenbar wird, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart wird. Das Geheimnis ist, dass wir Gottes sind. Als irdische Menschen sind wir Krisen und Leiden und dem Tod ausgesetzt. Aber wir leben zugleich auch in der Sphäre Gottes. Das Neue Testament spricht da immer davon, dass wir Kinder Gottes sind. Wir gehören zu Gott. Und insofern sind wir. Da gibt es keinen Tod mehr. Da ist nur Sein, zu dem wir immer mehr befreit werden. Und zu dieser Befreiung, bei dieser Befreiung spielen gerade Grenzen, die wir erleben, eine ganz besondere Rolle. Das ermöglicht uns, das, was wir spontan nicht mögen, was uns gefällt, das Unangenehme im Leben, eben die Grenzen, das, was wir gerne anders hätten, das ermöglicht uns, das alles grundsätzlich in einem anderen Licht zu sehen, nämlich als Chance. Als Chance, dass wenn wir auch diese Grenze annehmen, auch das Leid annehmen, dass es uns verwandelt. Und zwar dazu hin, dass wir merken, dass uns bewusst wird, dass wir zu Gott gehören, dass wir sind, Person sind. Zu diesen Grenzen, die wir im Moment erleben, gehört natürlich diese Corona-Pandemie. Und jetzt kommt der Impfstoff auf den Markt und es wird angefangen, geimpft zu werden. Und das nährt natürlich die Hoffnung, dass wir schon bald wieder, bald Ende des nächsten Jahres, Anfang des übernächsten Jahres wieder zu dem Leben zurückkehren können, das wir gewohnt sind. Ehrlich gesagt, das kann man gar nicht wirklich hoffen. Das wäre fatal. Das Leben zurückkehren, das wir gewohnt sind, das heißt weiter über unsere Verhältnisse leben. Unsere Verhältnisse, wir verbrauchen Ressourcen, die uns überhaupt nicht gehören, die unseren Kindern gehören oder anderen Menschen auf dieser Welt. Es gibt ja diese Sache mit dem ökologischen Fußabdruck. Und danach verbrauchen wir in Deutschland das Dreifache pro Jahr an den Ressourcen, die innerhalb eines Jahres nachwachsen können. Das ist Raubbau an der Substanz. So weiterleben, das ist doch klar, das geht gar nicht. Das geht schon gar nicht wegen der Klimakatastrophe, die auf uns zurollt. Und den Umweltkatastrophen. Wir vernichten die Insekten und damit alle, die davon und von den Tieren in der Nahrungskette leben. Also man darf das gar nicht hoffen, dass wir zu dem Leben zurückfinden, das wir gewohnt sind. Man muss hoffen, dass die Krise jetzt uns eine andere Weise zu leben lehrt. Und sie trifft ja auch in erster Linie die Blüten, die unser Lebensstil erzeugt hat. Das Reisen, wir können nicht mehr reisen. Wir können nicht ausgehen ohne weiteres, wir können nicht an Veranstaltungen teilnehmen, wir können nicht in Kino und ins Konzert und ins Theater. Also ein Großteil dessen, was uns unsere Gesellschaft auch an Ablenkung bietet, fällt dahin. Auch Kontakte können dazu gehören. Es ist nicht jeder Kontakt Ausdruck wirklicher Beziehung und wirklicher Nähe. Wenn die Möglichkeit, Menschen zu missbrauchen, auch Kinder zu missbrauchen, jetzt in der Pandemie leidet, damit kann man gut leben. Die Pandemie wirft uns auf uns selbst zurück. Das ist bitter. Weil natürlich, wenn uns entzogen wird, was wir gewohnt sind, womit wir leben, uns auch von uns ablenken, dann ist das Zurückgeworfenwerden auf uns selbst natürlich erstmal nur Konfrontation mit all den Mächten, die uns im Normalfall dazu treiben, uns eben abzulenken. Wir haben ja Grund, uns abzulenken. Und jetzt werden wir mit diesem Grund der Ablenkung konfrontiert. Die Meditation ist eine Hilfe, dabei auszuhalten. Das, was uns da an Unangenehmem begegnet, zu verbinden mit dem Atem. Und der Atem, der von selbst geht, lässt uns spüren, dass wir da sind, dass wir leben können, auch wenn Unangenehmes da ist. Und auf die Weise bekommen wir zu diesem Unangenehmen auch eine Distanz und werden von seiner Macht, die uns antreiben will, freier. Und in dieser Freiheit liegt ein großes Glück, eine tiefe Befriedigung. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir nicht so sehr hoffen sollten, die Pandemie zu überwinden, damit wir wieder leben können wie gehabt, sondern dass wir jetzt diese Herausforderung der Pandemie annehmen und uns dem stellen, uns unserer selbst stellen und dem, was wir jetzt erleben, um dadurch mehr Person zu werden und dadurch andere Werte zu erfahren und dadurch in der Lage zu sein, anders zu leben, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Denn so geht es nicht weiter. Unter der Rücksicht könnte man die Pandemie auch als Glück im Unglück ansehen. Als Aufforderung an uns, uns der Wirklichkeit zu stellen, wie sie ist, und uns dadurch verwandeln zu lassen. Ihr wisst, dass mir das Gebet oder die Meditation, insbesondere die tägliche Meditation, ein ganz großes Anliegen ist, weil das sozusagen der Ort im Alltag ist, an dem wir die Chance haben, uns unserer selbst zu stellen, uns so zu lernen und so wahrzunehmen, wie wir halt da sind, die Spuren zu merken, die das Leben in unserem Gemüt, in unserem Herzen hinterlässt. Und darüber von den Antreibern, die darunter liegen, frei zu werden. Das Gebet ist die Möglichkeit, jetzt auch mit den Herausforderungen der Pandemie umzugehen und sich verwandeln zu lassen. Ich möchte es euch wieder ans Herz legen.